Unglaublich. Sehen Sie das auch? Da tobt die ganze Masse. Die verbrennen israelische und amerikanische Flaggen und schreien Tod den Amerikanern. Was sind das nur für Menschen? Sehen Sie das auch? Der da an der Tiefkühltheke, der kauft Fleisch ein. Weiß der denn nicht, dass Tiere auch eine Würde haben und was das für die Ökobilanz bedeutet, wenn Tiere gemästet werden? Unsäglich. Und hier? Nein. Allen Ernstes? Hat sich ein neues E-Bike gekauft? Weiß der nicht, dass mittlerweile auch für Batterien um seltene Erden Kriege geführt werden, wie früher um Öl? Aha, er hat ein neues Handy in der Tasche. Keine Ahnung, dass Coltan im Zaire und in Zentralafrika abgebaut wird und Menschen dafür sterben und es fürchterlich dort ist. Nein, der sitzt tatsächlich in der Schule nach, weil er hier Drogen vertickt hat. Hat er denn keine Ahnung, was er da mit den Menschen in Mexiko und Kolumbien antut? Unglaublich. Allen Ernstes? Der hat sein Kreuz bei den Parteien gemacht, die uns den ganzen Schlamassel eingebrockt haben, den wir heute haben. Ja, lernt denn der gar nichts? Nein. Sie hat das Kreuz bei der Partei gemacht, die mir so viel Angst macht. Unglaublich. Ehrlich gesagt werden meine Augen ganz müde davon, wohin ich auf dieser Welt gucke. So viel menschliche Schlechtigkeit. Wahnsinn. Die anderen machen unsere Welt kaputt. Sie wollen einfach nicht verstehen, worauf es wirklich ankommt. Mensch, ist doch so einfach. Ich weiß es doch auch. Also ehrlich gesagt, wenn ich meinem Herzen folge, muss ich zugeben, dass ich diese anderen Menschen verachte. Eigentlich sind es Unmenschen. Die reiten uns doch wirklich in die Katastrophe. Egoismus, Ausbeutung, Geldgeilheit, Bequemlichkeit, sogar abgründige Bosheit. Da bin ich wütend. Naja, und dann muss man auch mal in Kauf nehmen, dass ein Bürgermeister Morddrohungen und Hassmails bekommt. Oder man muss dann auch damit leben, dass jemand, der eine Israel-Flagge an seinem Haus zeigt, mit Farbbeuteln beworfen wird. Oder dass eben auch mal der Kontakt zu Nachbarn, die die falsche Partei wählen, abbricht. Nein, es muss Unrecht Unrecht bleiben und manche Menschen sind einfach Unmenschen. Wir leben in einer Zeit, die von einer militanten Moral bestimmt wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt. Also wir freuen uns in unserer Zeit, ja eigentlich die Moderne war so die Zeit, wo man gesagt hat, wir lassen all die alten Moralvorstellungen alle hinter uns und brechen auf in die Freiheit. Die Freiheiten, die wir aufgebrochen sind, ist, dass wir moralischer und militanter mit unseren Moralvorstellungen geworden sind, als das jemals vorher war. Wir wissen nämlich ganz genau, was gut ist und was böse. Ich kann dir das ganz genau sagen. Je nachdem, ob du auf einer pro-palästinensischen oder einer pro-israelitischen Demonstration unterwegs bist. Ich kann dir sagen, ob du gut oder böse bist. Ich kann dir das ganz genau sagen, wenn du mir erklärst, ob du für oder gegen Abtreibungen bist, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Oh, ich kann es dir auch sagen, wenn du mir erklärst, ob du es wichtig findest, dass wir in der deutschen Sprache gendern oder ob du es nicht wichtig findest. Die Liste ist beliebig fortführbar. Wir zeigen einander bei Antidiskriminierungsstellen an. Wir erklären Menschen für ihre Überzeugung und ihren Lebensstil zu bösen Menschen. Wir diskutieren nicht mehr die Inhalte, sondern wir hetzen einander gegen konkrete Personen mit Namen und Gesicht auf. Es ist offensichtlich, diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Aber wir haben das Recht auf unserer Seite. Wir wissen, wer die Schuldigen sind und wie es eigentlich geht. Das ist der fatale Blick durch das Fernglas auf die anderen. Sehen Sie es auch? Das Praktische dabei ist, durch dieses Fernglas, ich muss mich nicht mir selber stellen und mich selber angucken. Wir können und wollen eine Welt, die so viel Bosheit geprägt ist, nicht akzeptieren. Aber wer durchs Fernglas guckt, läuft sich selbst davon. Wie ging es Ihnen heute Morgen? Uwe hat ja heute Morgen Bizeps-Training gemacht bei der Begrüßung und hat den Spiegel umarmt, damit Sie alle einen Blick reinwerfen können. Wie ging es Ihnen, als Sie an dem Spiegel vorbeigegangen sind? Manche haben vielleicht gedacht, oh, die Frisur hat besser gesessen, ich schwitze doch ein bisschen oder wie auch immer. Aber der Sinn ist ja ein ganz anderer. Ich empfehle, statt des Fernglases den Spiegel zu verwenden. Und ich behaupte, dass der christliche Glaube viel weniger moralisch ist, als es unsere Zeit ist. Denn es geht nicht darum, in ein paar entscheidenden Fragen die richtige Haltung zu haben oder in Diskussionen auf der richtigen Seite zu stehen. Das ist Kosmetik, das ist geschminkt. Wir rechtfertigen unser Spiegelbild, das wir auf den ersten Blick sehen, indem wir uns rechtfertigen. Ich kauf doch bei Bio ein. Ich bin für Vielfalt. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich vertrete die richtige Position in dieser Diskussion oder in jener. Als könnte ich durch ein paar Verhaltensweisen und Ansichten zu den Guten gehören. Nur wissen, wo ich mitlaufen muss, dann bin ich bei den Guten. So betrachten wir uns selbst mit einem kurzen Blick im Spiegel und versuchen mit uns zufrieden zu sein. Wenn bei uns, also ich meine, bei den anderen sehen wir schonungslos, wo die Probleme liegen, ne? Also, da, genau, sehe ich. Bei uns selber, wenn da was ist, was uns nicht gefällt, dann können wir es immer gut erklären. Weil bei mir ist es eben so, ich habe eine schlechte Erziehung genossen. Und das Erbgut meiner Eltern, Also die kulturelle Prägung, die ich habe so viele Nachteile im Leben gehabt. Ich war als Kind so oft krank. Und ich habe unglaublich viele Erklärungen dafür, warum es bei mir eben nicht so richtig ist. Da muss man doch Verständnis dafür haben. Wer sich so durchmogeln will, der sollte sich vor dem Gebet hüten, um das es vorhin in dieser Geschichte ging. Denn dieses Gebet beendet alle Selbstlüge und alle Mogelei. Herr, zeige mir, wie ich bin. Herr, zeige mir, wie ich bin. Und das ist der einzige Weg, auf dem wir echten Frieden finden können. Denn die tiefste Not unseres Lebens ist, dass wir uns selbst nicht annehmen können und wollen. In einem oberflächlichen Sinn reden wir viel davon. Wir sagen zum Beispiel in der Psychologie, du bist okay, ich bin okay, ist doch eigentlich alles ganz in Ordnung, wir sind nur Menschen. Es ist so, dass wir uns viele Gedanken darüber machen, zu sagen, eigentlich geht es darum, dass ich mich selber annehme, so wie ich bin, mit meinen Schrullen, mit meinen Fehlern, mit allem. Aber ich glaube, dass das, wie wir in den Spiegel gucken und darüber sprechen, uns nicht in unserer ganzen Tiefe als Mensch gerecht wird. Und dass wir deswegen, obwohl wir so viel über Selbstannahme sprechen, auch keinen Frieden finden. Wir Menschen bleiben uns in vielem ein Rätsel. Und das Gebet, Herr, zeige mir, wie ich bin, ist deshalb goldrichtig, weil es Gott anspricht und ihn mit ins Boot holt. Er allein kann uns ins Bild darüber setzen und uns wirklich zeigen, wie und wer wir sind. Deshalb, weil er uns geschaffen hat. Er hat uns als einmalige Persönlichkeit geschaffen. Er hat uns unser Leben, also das Leben meiner eigenen Person, so wie ich bin, der ich eben nicht mein Nachbar bin, der ich nicht jemand anderes bin, sondern ich selber mit all meiner Rätselhaftigkeit, mit dem, was ich an mir nicht verstehe, mit dem, was mir an mir selber nicht passt, so hat er mich geschaffen und mir die Aufgabe gegeben, dieses Leben anzunehmen. Dieses eine konkrete Leben. Mit all den Bedingungen, die dazugehören. Es ist, so könnte man sagen, von Gott aus meine Berufung, ich selbst zu sein. Niemand anderes, sondern ich selbst. Um also zu verstehen, wie ich bin und wer ich bin, muss ich Gott kennenlernen und seine Sicht auf mein Leben. Und wissen Sie was? Diese Sicht ist atemberaubend. Atemberaubend. Ich will Ihnen das kurz erklären. Gott hat dich als eine Einheit aus Seele, Geist und Körper geschaffen. Mit Gefühlen und Verstand und mit der Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu leben. mit einem Herzen, das tiefe Liebe empfinden kann und Mitgefühl. Gottes Sicht auf dein Leben ist viel größer, als du jemals von dir selbst in deinen stärksten Momenten denken kannst. Nimm das mal mit. Gottes Sicht auf dich ist viel größer, als du in deinen kühnsten Träumen jemals erwarten würdest. Gott hat dich, so heißt es am Anfang im Schöpfungsbericht, als sein Ebenbild geschaffen. Der Gedanke dahinter ist eine Herrscherstatue, die irgendwo steht und die Menschen daran erinnert, zu welchem Land sie gehören. Wenn ich an dieser Herrscherstatue vorbeigehe, weiß ich, ich gehöre zum Land Karl des V. oder Theoderich des Großen. Jeder Mensch, der dir begegnet, soll in dieser Begegnung Gott selbst begegnen und in dir etwas von Gottes Wesen entdecken dürfen. Du bist Repräsentant Gottes und nicht nur für andere Menschen, auch für die Tiere. So hat Gott uns eingesetzt. Jeder soll an dir erkennen können, zu wem diese Welt gehört. Das ist deine Berufung. Ich glaube, dass es nicht ansatzweise auch nur dem entspricht, was du von dir selbst in deinen stärksten Momenten denkst. Du bist Gottes Ebenbild. Und dazu gehört die zweite Seite, nämlich du bist für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen, nämlich für die Herrlichkeit Gottes. Mein Leben soll Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Mein Leben soll ein Grund dafür sein, dass andere die Größe Gottes loben und dass ich voll der Freude und des Glücks darüber bin, dass Gott so wunderschön und so groß ist. Ich bin dazu geschaffen, dass es meine Freude ist, dass Gott herrlich ist. Wenn wir jetzt an all unsere Träume und die kleinen Freudigkeiten denken, denen wir nachjagen, dann merken wir, Gottes Blick ist viel größer als unsere. Aber das heißt auch, es gibt eine Bestimmung und Berufung in unserem Leben, die wir verfehlen können. Wenn Ihnen jetzt der Atem weggeblieben ist, dann haben Sie etwas davon verstanden, wie Gott dich geschaffen hat. Im Vergleich dazu sind ein paar moralische Fragen von Haltung und richtiger Wortwahl nicht mehr als Kosmetik. Wir können unsere eigentliche Berufung verfehlen und wir können sie auch ablehnen. Das ist unsere Freiheit. Ich kann als Mensch diese Berufung, die ich habe, Gottes Ebenbild zu sein und an seiner Herrlichkeit meine Freude zu finden, auch ablehnen. Außerdem ist Gottes Sicht auf mein Leben eine tiefe Beleidigung für meinen Stolz. Denn als ein von Gott geschaffener Mensch bin ich nur deswegen, weil Gott mich geschaffen hat und am Leben erhält. Ich selbst kann meinem Leben nicht einen einzigen Tag hinzufügen. Ich habe mich nicht in der Hand. Ich habe mein Schicksal nicht in der Hand. Ich habe überhaupt nichts in der Hand. Das Einzige, was ich tun kann, ist, Gott zu vertrauen. Ich bin ganz und gar abhängig. Und ich müsste, damit das ein Grund für Glück ist, Gott vertrauen können, dass er durch und durch gut ist. Und die Abhängigkeit könnte mich glücklich machen. Was könnte schöner sein, als von Gott, der die Liebe selber ist, abzuhängen? Könnte ich es jemals besser haben? Wissen Sie, dieser Zustand ist das, was die Bibel das Paradies nennt. Wenn ich als Mensch zutiefst damit einverstanden bin, dass ich von Gott abhänge und in meinem Vertrauen zu ihm mein Glück finde. Und jetzt verrate ich Ihnen, warum die junge Frau in der Geschichte, warum sie und warum ich den Blick in diesen Spiegel, den Gott uns vorhält, scheuen. Warum diese Frage, Herr, zeige mir, wie ich bin, für uns so schwierig ist. Weil wir darin nicht ein paar moralische Schwächen und Fehler entdecken, die man kosmetisch irgendwie überschminken könnte. Sondern wir entdecken, dass wir das ablehnen, dass wir zutiefst in unserem Herzen das ablehnen, wozu und wie uns Gott geschaffen hat. Wir lehnen uns selbst ab. Wir verweigern uns der großen Aufgabe, Gottes Ebenbild zu sein. Und wir rebellieren gegen unsere eigene Endlichkeit und davon, dass wir von Gott abhängig sein sollen. Und so ziehen Angst, Schuld und Not in unser Leben ein, weil wir Gott seine Liebe und seine Güte nicht mehr glauben. Und unsere Abhängigkeit von ihm ist nicht mehr Grund zur Freude, sondern wird Quelle von Angst und Ungewissheit. Nehmen Sie diese Worte nicht zu leicht. Eine ganze philosophische Schule hat die Angst vor unserer Vergänglichkeit zur Grundbestimmung unseres Daseins gemacht. Der Existenzialismus, wie ihn etwa Martin Heidegger vertreten hat. Unser Leben, so sagt er, ist ein Leben zum Tod. Wir sind ja nur auf der Welt, um dann wieder zu sterben. Unser Leben ist begrenzt, bedroht von Sinnlosigkeit und Verzweiflung. Und daraus wächst unsere Lebensangst. Die Lebensangst, sagt Heidegger, ist das Grundgefühl des modernen Menschen. Und ich sage Ihnen, diese Angst ist die Folge davon, dass ich mich nicht als Geschöpf aus Gottes Hand annehmen kann. Dass ich nicht von Gott abhängen will und dass ich ihm nicht vertraue. Was Gott uns nicht zuerst zeigt, wenn wir ihn bitten, Herr, zeige mir, wie ich bin. Und das ist jetzt wichtig, weil wenn Gott ein Mensch wäre, der so guckt, dann würde das jetzt kommen. Dann würde das, was Gott uns hinhält, sozusagen ein kleines, peinliches Protokoll all unserer Unanständigkeiten, Fehler und Vergehen sein. Die Dinge, für die wir uns oft geißeln, wo wir den Kopf schütteln und sagen, wissen Sie, das ist nicht das, was Gott mir zuerst zeigt. Das nehmen wir selber manchmal viel ernster als er selbst. Was zeigt er mir? Gott ist nicht der, der uns klein machen will. Oder dass wir uns schlecht fühlen. Er will uns zeigen, wer wir eigentlich sind und was aus uns dann geworden ist, damit er uns wiederherstellen kann, damit Heilung, Umkehr und Erneuerung geschieht. Gott wird uns auch nicht alle unsere Fragen zu uns selbst und dem beantworten, warum wir so sind, wie wir sind. Aber er wird uns zeigen, worin unsere Aufgabe besteht, nämlich uns selbst. Und zwar so, wie er mich ganz persönlich und einzigartig geschaffen hat. Mich, der ich eben nicht kann, was andere können, der ich eben nicht habe, was andere haben, der ich eben an genau diesem einen Tag von diesen Eltern in diesem Land mit diesem Erbgut und in dieser Kultur und mit diesen Charaktereigenschaften zur Welt gekommen bin. Unsere Not ist, dass wir nicht annehmen, dass wir das sind, begrenzt und von Gott in einen bestimmten Rahmen gesetzt. Dass ich eine Frau bin oder ein Mann, dass ich eben ein Deutscher bin, ob mir das gut gefällt oder ob ich an der Geschichte schwer trage, ob ich eine Blonde bin oder ein zu klein geratener Mann, ob ich die Feinfühlige bin, der ihr empathisches Vermögen immer im Weg steht oder ob ich eher der Schüchterne bin, der doch gerne mal mit der Faust auf den Tisch hauen würde, ob ich die Temperamentvolle bin, ganz egal. Gott stellt uns in unserem ganz konkreten Dasein eine Aufgabe, nämlich wir selbst zu sein, gemeinsam in der Verbundenheit mit ihm. Und das können wir ablehnen. Und das, wenn man es ablehnt, kann am Ende sogar bis zum Selbstmord gehen. Dann gebe ich diese Aufgabe, die Gott mir gestellt hat, dann gebe ich mich selbst ganz auf. Was also zeigt uns Gott in seinem Spiegel? Paulus, wir haben es in Römer 3 gerade gehört, formuliert es so. In dieser Hinsicht gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen allen Menschen. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Merken Sie, das hat nichts mit Moral zu tun. Da geht es darum, dass wir zutiefst nicht das sind, wie Gott uns geschaffen hat. Wir haben unsere Berufung als Gottes Ebenbild und dazu an seiner Herrlichkeit glücklich zu werden verfehlt. Und das ist ein so grundlegendes Versagen, dass keine Kosmetik an dieser Stelle mehr hilft. Wir suchen unser Glück in Dingen und in anderen Menschen, aber nicht in Gottes Herrlichkeit. Wir empfangen die Dinge und die Güte anderer Menschen nicht mehr wie ein Geschenk, das Gott uns gibt, sondern wir wollen das, was wir haben, an uns reißen, auch Menschen. Sie besitzen, darüber bestimmen. Wir lehnen uns auf gegen unsere Abhängigkeit von Gott und wollen aus uns selbst heraus existieren. Es ist eine Beleidigung für uns, dass ich von Gott abhänge. Ich will aus eigener Kraft ich selbst sein. Ich will Bestand und Bedeutung in dieser Welt haben, aus mir heraus. Und ich will vor allem das Recht haben, diese Welt nach meinen Maßstäben in Gut und Böse einzuteilen. Und distanziere mich dabei von Gottes Willen und seinen Geboten. Natürlich wird uns das alles in konkretem Versagen bewusst. Das ist kein allgemeines Bild, dass Gott irgendwie sagt, du hast das verfehlt, sondern ich erkenne das in meiner Lieblosigkeit, in Situationen, wo ich anderen Menschen gegenüber gleichgültig bin, in meinem Versagen, in der Ehe. Es ist konkrete Schuld. Es ist die Schuld, die ich verstecken will. Was antwortet die Frau in der Geschichte auf die Frage, was befürchtest du denn, wenn Gott dir zeigt, wie du bist? Wissen Sie noch, was sie antwortet? Dass ich meine dunklen Seiten sehe und damit nicht klarkomme. Ich möchte lieber eine Ecke für mich freilassen, in der ich mich verstecken kann. Der Gedanke dahinter, mich verstecken zu wollen, das ist Gott, der mit dem Fernglas guckt und verurteilt, so wie das andere Menschen tun. Und ich mich ja eigentlich auch selbst. Wir verurteilen uns ja auch selbst. Aber solange ich vor Gott keinen reinen Tisch mache und mich in sein Licht stelle, werde ich keine Annahme erlangen. Ich möchte Ihnen das an zwei ganz anschaulichen Beispielen verdeutlichen, die Sie alle kennen und über die Sie selber nachdenken können aus Ihrem Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine beste Freundin und Sie lassen sich in einer Runde von anderen Menschen, Ihre Freundin ist nicht dabei, dazu hinreißen, mitzulästern oder sogar etwas Falsches zu sagen, damit Sie von den anderen Leuten Anerkennung finden. Und Sie kommen nach Hause und Sie schämen sich in Grund und Boden. Ab diesem Moment wird keine der folgenden Begegnungen mit Ihrer Freundin für Sie mehr echtes Glück bereithalten oder diese innere Gewissheit zu sagen, meine Freundin schätzt mich wirklich. Denn wenn sie wüsste, was sie getan haben, das ist ihnen klar, wäre sie verletzt und enttäuscht und würde die Freundschaft vielleicht beenden. Von diesem Moment an habe ich an der Freundschaft nichts mehr, was meine Seele nährt. Das, was meine Freundin, die davon nichts weiß, mir in Liebe entgegenbringt, kann bei mir nicht mehr ankommen. Oder nehmen Sie das Beispiel eines Mannes, der seine Frau betrügt. Seine Frau mag ihn von ganzem Herzen lieb haben und ihm Gutes tun, von A bis Z. Ab diesem Moment, wo er sie betrogen hat, wird all ihre Liebe in seinem Herzen keinen Platz mehr haben und ihn nicht mehr satt machen können. Verstehen Sie diese Beispiele? Und wir denken, mit Gott wäre es anders? Wir denken, ich kann in meiner Ecke irgendwas verstecken, damit Gott es nicht sieht, aber bitte Gott, hab mich doch lieb. Das Problem ist doch nicht, ob Gott mich lieb hat, sondern das Problem ist, dass ich ihm seine Liebe niemals glauben werde, solange nicht reiner Tisch gemacht ist. Wenn Gott nämlich weiß, was in meiner Ecke drinsteckt, das ist meine Überzeugung, dann wird er mich nicht annehmen. Dann wird er mich in die Wüste schicken. Und ich werde es ihm erst dann glauben, wenn ich es ihm gesagt habe und er mich in den Arm genommen hat. So wie ich die Liebe meiner Frau erst dann wieder werde genießen können, wenn sie, ich wäre der größte Glückspilz der Welt, mir vergeben kann. Wenn ich mit meiner Freundin reinen Tisch gemacht habe. Anders werde ich keine Liebe empfangen können. Und das ist ganz egal, ob Gott mich liebt oder meine Frau oder die beste Freundin. Wie sollen wir Gottes Liebe glauben, wenn wir Dinge, die zwischen uns stehen, in einer Ecke verstecken? Ich möchte Ihnen heute den besten praktischen Schritt aus der Ecke heraus vorstellen. Und er hat einen Begriff, die im Glaubensgrundkurs waren, die kennen ihn. Für viele andere ist er fremd. Die früher in der katholischen Kirche aufgewachsen sind, fürchten diesen Begriff vielleicht auch. Aber ich nenne ihn trotzdem, es ist die Beichte. Und ich sage das heute in großer Traurigkeit, weil wir die Beichte in unserer Gemeinde und als Evangelische heute nicht mehr üben. Meine Dunkelheit vor einem anderen Christen zu benennen, das ist die Erfahrung, dass mein Ego stirbt, weil ich mich der Wahrheit stelle. Mein Ego stirbt. Ich spüre das Gericht. Mein Herz schlägt. Ich kriege kaum raus vor Scham zu sagen, was ich bekennen will, weil es ein anderer hört. Es wird tatsächlich jetzt öffentlich. Und es brennt in mir und es schmerzt. Ja, wir können Gott auch in der Stille unsere Schuld bekennen. Aber Gott ist uns oft innerlich sehr weit weg und es fällt uns manchmal viel leichter, etwas im Gebet auszusprechen, als vor einem konkreten Menschen. Und auch das Schuldbekenntnis, das wir allgemein im Gottesdienst sprechen, das ist wichtig. Aber es ist kein Ersatz dafür, dass ich wirklich meine geheimen Verstecke ans Licht bringe. Die Beichte ist der konkrete Schritt zur Annahme meiner selbst, weil ich jetzt aufgrund meines Bekenntnisses erlebe, Gott nimmt mich in den Arm. Und das nicht, weil er nicht weiß, was in meiner Ecke verborgen ist, sondern nachdem ich es ihm gesagt habe. Und jetzt kann ich all seine Liebe auch wieder annehmen. Ich kann Ihnen das sagen als jemand, der selbst die Beichte immer wieder auch übt. Es gibt keine glücklicheren und schöneren Momente, keine Momente größter Verliebtheit und Schönheit im Leben, als wenn ich die Last abgelegt habe und aus der Beichte komme. Das kann auch der Moment sein, wo ich der Freundin erzähle, was passiert ist oder ich mich mit jemandem versöhne. Beichte ist das konkrete Einüben, ich nehme mich an, weil Gott mich annimmt. Wenn du deinen Glauben ernst nehmen willst und dich danach sehnst, Gottes Annahme und Liebe zu spüren und glauben zu können, dann geh zur Beichte. Zu einem ausgebildeten Seelsorger oder zu einem anderen Christen, der selbst auch beichtet. Das ist allerdings wichtig. Geh zu jemandem, der selber die Erfahrung gemacht hat, zu beichten. Und ich verrate Ihnen jetzt was, warum wir als Gemeinde, wenn wir die Beichte üben, das Fernrohr ein für alle Mal in die Ecke stellen werden, das Fernglas. Das brauchen wir danach nicht mehr. Ich sage Ihnen auch warum. Wer selbst aus der Vergebung lebt, den schockiert die eigene Schuld viel mehr. Und wer wirklich in die Beichte geht und diesen kleinen Tod des Egos erlebt hat, der kennt seine eigene Abgründigkeit viel zu genau, als dass ich andere, die offen und ehrlich zu mir kommen, moralisch verurteilen könnte. Das ist so. Das fällt uns schwer, uns das vorzustellen, aber es ist tatsächlich so. Es werden niemanden, der die Beichte von einem anderen annimmt, erleben, der den anderen dafür verurteilt, wenn ich selbst jemand bin, der zur Beichte geht. Weil ich selbst aus der Vergebung lebe. Ich bin überzeugt, dass eine Wiedergewinnung der Beichtpraxis die beste Medizin gegen unseren Moralismus ist und dass darin auch der Schlüssel für ein glückliches Leben liegt, dass Gottes Liebe wirklich annimmt. Deshalb gehört, und damit kommen wir zum Ende der Predigt, deshalb gehört zur Bitte, Herr, zeige mir, wie ich bin, unbedingt immer auch die andere Bitte, nämlich Jesus, zeig mir, wie du bist. Mit den Worten von Paulus aus Römer 3, an uns alle, so verdanken sie also alle, alles allein seiner Gnade. Nämlich, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Gott schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Sehen Sie, genauso wie wir aus uns selbst heraus existieren wollen, wollen wir auch um unserer selbst, um unserer eigenen Leistung willen angenommen und akzeptiert werden. Unsere Tugenden, unsere Leistungen, unsere unverzichtbare Bedeutung. Wenn Sie an das Gespräch denken, die Frau sagt ja, na eigentlich würde ich schon gern das tun, was Gott will und dafür möchte ich auch gern dann von Gott Anerkennung und Liebe bekommen. Dass wir das wollen, das gehört zu dem wirklich tiefen Schaden in uns, um den es hier geht. Dass wir uns nämlich in unserer Abhängigkeit von Gott nicht annehmen wollen, dass wir uns nicht beschenken lassen können, dass wir es ablehnen, dass alles Gute in unserem Leben allein zur Herrlichkeit und zum Lob Gottes beitragen soll. Der Glaube führt uns also an den Ort zurück, an dem uns Gott ursprünglich geschaffen hat. Abhängig von ihm und darin über alle Maßen beschenkt und glücklich. Alle Herrlichkeit und Ehre gehört an ihm und unser Glück ist sein Geschenk allein. Allein durch seine Gnade, so wie wir es gesungen haben, nimmt Gott das, was wir in diesem Spiegel erkennen können, an. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist das Geheimnis des Glücks und der Freude am Leben eines Christen. Wir nehmen das Geschenk an, dankbar. Und wir bekennen, wir müssen und können es nicht aus uns heraus schaffen, dass wir Gottes Ebenbild sind und zu seiner Herrlichkeit beitragen. Und das ist das, was uns auch erschreckt. Wir stellen uns unsere Lebensberufung vor, als müssten wir es aus uns heraus können. So sind wir nicht designt. So hat es Gott nie geplant. Wir sollen es in der Verbundenheit mit ihm und aus der Liebe zu ihm heraus sein. Gottes Ebenbild und Menschen, die zu seiner Herrlichkeit beitragen. Das ist das, was er in uns wirkt, der Heilige Geist. Im Kreuz Jesu, im Kreuz findet beides zusammen. Zum einen erkenne ich, wer ich bin. Denn ich bin der, für den Jesus am Kreuz sterben musste, damit es für mich Erlösung und Heilung geben kann. Und ich erkenne, wer Jesus ist. Kein Moralist, sondern der Erbarmende, der mich in den Arm nimmt und mein Glück und meine Freude sein will. Ich kann am Kreuz die Liebe nicht ohne tiefe Umkehr bekommen, weil ich sie Gott auch gar nicht glauben würde. Ohne Beicht und Erkenntnis meiner Schuld werde ich Jesus seine Liebe nicht glauben. Es ist darum die Demut, die wir brauchen. Es ist die Demut eines Christen, dass wir annehmen, wir selbst zu sein, so wie Gott uns geschaffen hat, und nicht ein anderer sein zu wollen. Anzunehmen, dass Gott mich eben als mich persönlich geschaffen hat, mit meinen Gaben, mit meinen Grenzen, mit meinen Herausforderungen, mit all dem, wo ich am liebsten aus meiner Haut fahren würde. Und das ist wichtig. So bin ich erlöst, als dieser Mensch. Gott erlöst mich als diesen Menschen und er erlöst mich nie von mir selbst. Das sage ich aus folgendem Grund, weil wir in unserer Zeit zwei Irrlehren haben, die uns beschäftigen. Das eine ist eine charismatische Irrlehre, die eigentlich sagt, durch das, dass wir übernatürliche Bereiche erreichen, würden wir uns selbst los. Nein. Je mehr ich in der Liebe zu Gott wachse, desto mehr werde ich der konkrete Mensch, als den Gott mich geschaffen hat. Je mehr ich in die Liebe zu Gott hineinwachse, desto mehr werde ich dieser Mensch mit seinen Grenzen. Das heißt nicht, dass Gott nicht durch mir Wunderbares schaffen kann. Das heißt nicht, dass ich von Dingen loswerden kann, die mich an Gott hindern. Nein, nein. Aber Gott erlöst mich als der, der ich bin. Und das Zweite, das ist die Irrlehre unserer Zeit, die sagt, wir Menschen können uns doch einfach aussuchen, wer und was wir sein wollen. Wir können uns sozusagen selbst neu erfinden und designen. Das ist Davonlaufen von mir selbst. Das Gegenteil ist die christliche Demut, die dankbar annimmt, als was mich Gott geschenkt hat, geschaffen hat. Ich möchte zum Schluss auf ein Buch hinweisen, einer der Autoren, die man eigentlich fast nie lesen kann, ohne größten persönlichen Gewinn davon zu haben, ist der katholische Theologe Romano Guardini. Und er hat auch viele kleine Büchlein für die Gemeinde geschrieben, unter anderem eines, das ist auch immer noch erhältlich, die Annahme seiner selbst. Den Menschen erkennt nur, wer von Gott weiß, wer sich bei einer heißen Nacht, abends vielleicht um 22:30, wenn er eigentlich schlafen wollte, aber immer noch nicht kann, mal hinsetzen möchte mit einem Schluck zu trinken, sei ihm das sehr empfohlen. Und zum anderen möchte ich eine ganz kurze Pause jetzt noch haben, einen Moment der Stille. Und ich möchte, dass Sie in diesem Moment für sich überlegen, wo liegen eigentlich Ihre persönlichen Widerstände gegen die Beichte, die Luther selbst ganz selbstverständlich geübt hat und die Dietrich Bonhoeffer ganz neu belebt hat. Vielleicht auch die Frage, bei welchem Christen wollen Sie es wagen, aus der Ecke heraus ans Licht zu kommen, damit Sie Jesus seine Liebe auch wirklich glauben können. Ein kurzer Moment, dass Sie das für sich bedenken. Herr Jesus Christus, zeig du uns, wie du bist. Deiner ganzen Liebe, in der du am Kreuz für uns gestorben bist. Dass unser Herz aufgeht und wir dir vertrauen. Und dass wir glauben können, dass du uns auch mit dem, was uns selbst am meisten an uns missfällt, liebst und annimmst. Schenke uns Mut, dass wir uns dir zumuten. Ganz wie wir sind. Dass wir reinen Tisch machen. Dass wir dir dann deine Liebe auch wirklich glauben und daran glücklich werden. Du weißt, bei wem es dran ist, in die Beichte zu gehen. Und da bitte ich dich, dass du Mut schenkst und den innerlichen Schubs dazu schenkst. Und ich möchte dich loben, dass du der Gott bist, der kein Fernglas besitzt, sondern der in Liebe und Barmherzigkeit unser Leben in den Arm nimmt. Und hilf auch uns, unser Fernglas beiseite zu stellen und lieber in den Spiegel zu schauen. Amen.